Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast mit Tim und mit mir, Andreas. Tim, wir müssen dir als erstes erstmal, bevor wir überhaupt in irgendwas starten, gratulieren. Ihr dürft alle dem Tim gratulieren, weil Tim, was hast du geschafft? Deine Instrumentenflugprüfung. Du bist jetzt gepimpt und darfst in Wolken fliegen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu als allererstes. Das ist nämlich eine richtig coole Sache.
Vielen, vielen Dank. Ich warte kurz den Applaus ab, damit das auch alle mitkriegen, was ich zu sagen habe.
Ja, alles gut, genau.
Nein, alles gut. Genau, ich habe es ja angekündigt, es war soweit, der Prüfer war da, wir haben 2:34 eine Prüfung geflogen, alles hat okay funktioniert, ich war zufrieden, was ich angekündigt habe, konnte ich glaube ich so nicht wirklich umsetzen, also die 1 mit Sternchen war es definitiv nicht, aber es war irgendwo im Bereich gut bis befriedigend, nehme ich an, zumindest gab es nicht großartig was zu meckern, ich habe gute Tipps vom Prüfer mitgenommen, da sollte man auch immer offene Ohren haben, weil Prüfer sind gar nicht immer so Leute, die einen pieksten wollen, sondern auch die viel Wissen weitergeben wollen, die viel Wissen haben. Da habe ich viel mitgenommen und das werde ich jetzt auf meinem weiteren Weg anwenden, wenn ich dann die Lizenz wieder habe und wirklich IFR fliegen darf.
Wenn du die Lizenz wieder hast, das hört sich an wie beim Auto, du hast mal abgenommen bekommen, aber du hast es ja noch, du kriegst jetzt einfach nur den neuen Eintrag. Willkommen genau. Im Club. Finde ich richtig super, tolle Prüfung. War bei dir eigentlich schlechtes Wetter oder gutes Wetter bei der Prüfung?
Ich hatte IFA-Wetter. Also ich bin wirklich durch Wolken geflogen, zwischendurch mal draußen gewesen, immer so zwischen 0 und 2 Grad, also so kurz vor Vereisung. Und es war aber furchtbar windig, was fürs Holding natürlich hervorragend war.
Ja, oh Gott, das stimmt allerdings. Das ist richtig, ja. Aber wenigstens hast du nicht mit, oder hast du schon noch irgendwelche Ausläufer von irgendwelchen Winden, weil die hatte ich gestern?
Nee, es war sehr stabil. Es war wirklich stabil, 45 bis 50 Knoten, aber die wirklich dauerhaft und von daher immer auf der Nase, Gott sei Dank, genau auf der Bahn. Von daher gab es immer relativ gerade Anflüge. Also eigentlich konnte ich mich nicht beschweren. Es hat dann nur von Paderborn wieder zurück nach Düsseldorf sehr, sehr lange gedauert.
Oh, das glaube ich dir. Okay, na, wenn es aber im gerade Ausflug ist, dann geht es ja noch, aber wie du schon sagst, so ein Holding, so eine Warteschleife fliegen. Und wenn man dann schön Seitenwinden hat und da abgetrieben wird, da darf man dann schön gegenhalten. Toll, freue ich mich sehr für dich. Richtig coole Sache. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange der Eintrag dauert, bis du deine Lizenz hast. Bei mir hat's lange gedauert, ich weiß es gar nicht mehr. Aber egal.
Ja, ich bin normalerweise wirklich verwöhnt. Normalerweise dauert so eine Woche echt bei mir. Jetzt die letzten Sachen, aber auch TRI-Verlängerung etc. Das hat irgendwo auf dem Postweg 4 Wochen gedauert. Ich hatte immer den Schrieb terminiert, 4 Wochen vor Posteingang bei mir. Also irgendwo auf dem Weg scheint es da auch noch mal zu klemmen.
Na gut, okay. Egal, erledigt ist erledigt. Du hast die Prüfung geschafft. Das ist das Allerwichtigste.
Genau.
Und darfst du jetzt dann sofort IA fliegen? Also machst du es dann auch sofort bei dir im Flugbetrieb?
Sobald ich das offiziell darf, sobald ich die Lizenz habe mit dem Eintrag, werde ich sehr aktiv IFR fliegen, solange das im Winter funktioniert. Weil es natürlich jetzt auch so ist, dass man guckt, dass ich möglichst schnell dann auch zum IRI, also zum Instructor werde.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Wenn du noch einen Co-Piloten suchst, mit dem du IA fliegen möchtest, auch noch für den IRI-Stunden.
Ja, wir haben es ja noch gut als Fluglehrer, ne? Da sind es ja in Anführungsstrichen nur 200. Wenn du das als TRI werden willst, da wirst du ja wirklich blöd auf dem Weg. Das sind ja unfassbar viele Stunden. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber war das schon vierstellig? Ich glaube schon, ne?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich müsste in der EASA-Verordnung nachgucken, fürs TRF, wie viel es für ein TRI ist. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Aber es ist einfach nicht möglich. Also nicht so auf dem schnellen Weg, dass mal irgendwie, dass das gemacht ist. Aber gut, so ist das. Tim, was wollten wir heute für Themen haben? Schlag mal was vor.
Jetzt sollen wir mal tun, als wäre es spontan.
wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, ja, aber.
Genau, wir haben uns Gedanken gemacht und ich habe es irgendwie so die Urban Legends genannt, weil ich selbst Gott sei Dank noch nicht wirklich damit zu tun hatte. Du hast gesagt, doch, du hast es schon erlebt. Wir haben insgesamt 3 Themen und wenn ich Urban Legends sage, meine ich nicht, dass es das nicht gibt. Das gibt es, zumindest die 3 Themen, vielleicht später noch eins, was es wirklich nicht gibt. Aber von den 3 Themen, ich hau mal das erste raus, hattest du vor kurzem auch in deinem Hubschrauber Schnellwissen, Bodenresonanz.
Ach, die Bodenresonanz, ja. Also das ist, ja, das ist ein sehr spannendes Thema, gerade weil das ja nicht mit allen Hubschraubern irgendwie einem passieren kann. Und ich hoffe, dass es keiner erlebt, weil, also, es ist nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Tim, willst du damit einsteigen? Willst du damit mal anfangen, wie das funktioniert?
Ja. Wie fangen wir da am besten an? Ich versuche ja immer Dinge am besten so zu erklären, dass es auch wirklich jeder versteht, jetzt nicht nur Piloten. Und zwar hat jeder Körper seine eigene Schwingung. Und wenn zwei Körper die gleiche Schwingung aufeinander ausüben und ihre dadurch ihre kritische Schwingung erreichen, schaukeln die sich auf. Vielleicht hat man schon mal diesen Hinweis gehört, dass zum Beispiel die Bundeswehr nicht im Gleichschritt über Brücken marschieren darf. Und das stimmt wirklich, weil durch diesen Gleichschritt Schwingungen entstehen und dadurch Brücken wirklich auch in Schwingung geraten können und zusammenfallen können. Und so ähnlich funktioniert das auch mit der Bodenresonanz beim Hubschrauber.
Das hast du sehr schön erklärt, das stimmt. Jetzt müssen wir den Leuten nur noch erklären, wie kommt man denn jetzt dazu, dass man im Hubschrauber im Gleichschritt irgendwas macht? Das passiert natürlich nicht, sondern man braucht dazu auch ein bestimmtes Rotorsystem. Man muss es nämlich möglich machen, dass die Blätter zum Beispiel nicht mehr gleich ausgerichtet sind. Wenn wir jetzt mal die AS350 zum Beispiel nehmen, das Eichhörnchen, die hat drei Rotorblätter. Und die Rotorblätter haben den Vorteil, die können schwenken. Das heißt, die können so ein bisschen nach vorne schwenken am Rotorkopf oder nach hinten. Das Blatt kann sich also praktisch in einer horizontalen Ebene ein bisschen nach vorne und nach hinten bewegen. So, und da ist das Problem, wenn ich jetzt, und das hatte ich mal erlebt, ich habe einen Schüler gehabt und das Eichhörnchen ist gerade beim Absetzen, ist das will wie die H145, ne Tim? Das will einfach nicht landen. So der letzte halbe Meter oder der letzte Meter, Katastrophe. Das Ding will einfach nicht landen. Da denkt man wieder, man fängt mit dem Schweben ganz neu an. Und naja, wie es dann so ist, wenn der Schüler das nicht hinkriegt, der verkrampft immer mehr und dann auf einmal kommt irgendwie so die Reaktion, ah, ich merke, ich bin mit einer Kufe unten, fupp, drückt den Pitch ziemlich schnell runter und was passiert? Das ganze Eichhörnchen rums. Rauscht dann aufs Kufenlandegestell drauf. Für den Hubschrauber in dem Moment jetzt nicht so dramatisch, aber das Problem ist, durch diese Schwingung, durch diesen Ruck, wenn der Hubschrauber auf das Landegestell knallt, kann es passieren, dass eins der Rotorblätter ein Stückchen weiter vorne ist. Und dann fängt der ganze Salat an. Das ist wie wenn ich beim Karussell einfach mal irgendwie die Figuren drauf verschiebe und ich drehe die Drehzahl immer weiter höher. Was haben wir dann? Eine schöne Umwucht.
Mhm. Ja, ich glaube, hattest du das Video mit der Waschmaschine, ja, ne?
Ja, ich hatte das Video mit der Waschmaschine in der Story, genau. Richtig.
Genau, ja. Wenn du einen Wackerstein in eine Waschmaschine wirfst, dann entsteht da auch so eine krasse Unwucht, dass sie sich komplett selber zerlegt. Das ist im Prinzip sowas Ähnliches wie Bodenresonanz auf einer anderen Ebene, aber genau. Ja.
Richtig. So, und dann sind diese drei Blätter, die sind halt etwas, ja, die sind halt nicht mehr immer alle im 90-Grad-Winkel auseinander, sondern ein Blatt dann eben vom anderen etwas weiter entfernt. Es gibt eine Unwucht und ich kann diese Unwucht nur noch stoppen, wenn ich genügend Drehzahl habe, indem ich den Hubschrauber erstmal wieder hochnehme, sodass das alles frei schwingen kann und sich dann irgendwann beruhigt. Das dauert auch einen Moment. Also beim Eichhörnchen wippt man da auch sehr schön. Und wenn man dann den Pitch weiter festhält, dann verschlimmert man das wieder, weil dann geht der Pitch nämlich auch noch mit hoch und runter. Da muss man also ein bisschen die Hände da wegnehmen. Dann beruhigt sich das System wieder und dann setzt man die schön wieder ab. Und deswegen hat die auch hinten an den Kufen zwei so Federn dran, wenn man das mal genau beobachtet. Die gehen so ein bisschen nach unten, wenn der Hubschrauber in der Schwebe ist oder fliegt. Damit die als erstes absetzen und das so ein bisschen dämpfen, diesen Landestoß, damit man eben eigentlich nicht so schnell reinkommt. Aber wenn der Schüler halt den Pitch zu schnell runter macht, dann rums. So, Tim, jetzt darfst du erklären, was passiert, wenn man nicht mehr genügend Drehzahl hat, um abzuheben. Was passiert denn dann?
Dann stürzt die Brücke ein. Dann
so ungefähr.
Dann würde sich das wirklich aufschwingen, weil durch diese langsam werdende Umdrehung der Rotorblätter würde diese Unwucht noch mehr, also Unwucht in Anführungsstrichen, dieser Unterschied, würde sich noch mehr auswirken und ja, der Hubschrauber würde sich komplett aufschaukeln und im schlimmsten Fall die Blätter irgendwo im Hubschrauber einschlagen.
Ja, also da kann man nur noch versuchen, so schnell wie es geht, irgendwie den Rotor anzuhalten, die Rotorbremse volle Pulle ziehen, in der Hoffnung, dass das was hilft, weil Ich hatte auch ein Video dazu gepostet. Ich glaube, wenn man das googelt, findet man das auch wieder in YouTube. Das ist eine Chinook, eine CH-47. Da haben sie das absichtlich gemacht und der mal, weiß ich nicht, wie auch immer, so eine Schwingung versetzt und die zerlegt sich halt komplett. Gerade wenn die Drehzahl immer langsamer wird, die zerlegt sich komplett. Also es ist leider kein Spaß.
Ja, die haben sie an Boden gefesselt, weswegen die sich nicht mehr frei bewegen konnte. Na, und diese minimale Unwucht, also jeder Rotor, den kannst du ja nie so genau auswuchten, dass er wirklich in jeder Drehzahl einwandfrei rundum läuft. Ist bei Autoreifen ja ungefähr ähnlich. Da guckt man auch, dass es ungefähr alles passt durch Gewichte an den Felgen. Aber eine minimale Unwucht bleibt natürlich immer. Und wenn du so einen Hubschrauber da zusätzlich an den Boden fesselst, dann kann der nicht mehr selber so ein bisschen dagegen arbeiten. Und dann hast du den großen Salat, dann schaukelt er sich auf, bis es sich wirklich zerlegt. Weil das sind ja auch, das sind ja Energien, die da wirken, die sind nicht ohne.
Das ist richtig. Tja, und dann ist der Hubschrauber hin am Ende. Aua.
Ja, das ist, ich musste gerade dran denken, ne, so, wenn das immer langsamer wird, das ist so wie Kinder. Kennst du noch die Show Bitte Lächeln, wo Kinder dann auch mit Fahrrädern gefahren sind, und dann wurden die ganz langsam und sind dann lang geschlängelt und man hat nur darauf gewartet, bis sie dann auf die Nase fliegen. Wenn sie einfach nur weiter in die Pedale getreten hätten, hätte sich das ganze System automatisch beruhigt. So ähnlich ist das irgendwie auch dann bei einer Bodenresonanz, wenn ich wieder abhebe und sich den Hubschrauber beruhigen lasse mit einer höheren Drehzahl.
Habe ich jetzt gar nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Nee, fällt mir jetzt nicht ein. Aber ja, ne, es ist halt, je langsamer du wirst auf dem Fahrrad, umso schwieriger wird es, das zu halten. Ja, also das passiert dann auch vorzugsweise bei Dreiblattrotoren, weil bei den Zweiblattrotoren, die ich kenne, die können gar nicht schwenken. Und deswegen brauche ich schon einen Dreiblattrotor, damit das Ganze irgendwie funktioniert. Je mehr Blätter ich habe, umso weniger spielt es dann auch wieder eine Rolle. Und es kommt, wie gesagt, auf den Rotorkopf an. Also bei einer Bo 105 habe ich halt ein starres Rotorsystem. Da schwenkt halt kein Blatt. Ja, so nach vorne, wie er das bei der AS350 eben kann. Deswegen kann man mit der Bo auch so tolle Sachen machen, weil die einen starren Rotor hat eben auch, ja. Der ist halt aus Titan gefräst. Zack.
Ja, also was nehmen wir daraus mit? Sollte sich euer Hubschrauber aufschaukeln, guckt, dass ihr noch die Drehzahl drin habt und einfach wieder abheben. Nicht den Fehler machen, dann denken, oh, jetzt schalte ich schnell aus. Damit verschlimmbessert ihr das nur ins wirklich Üble.
Und man muss die Geduld haben, wenn man damit wieder in den Schwebeflug geht, das hört auf. Es dauert aber einen Moment. Es hört nicht sofort auf. Es dauert wirklich, bis sich das beruhigt. Je nachdem, wie weit es auch schon ist. Ja. Die Capri-Zuhörer. Ne? Ihr habt auch einen Dreiblattrotor und auch da gibt es einen Dämpfer extra am Kufenlandegestell, unten drunter die Gummis, damit eben bei einem stärkeren Stoß sozusagen das nicht passieren kann. Aber bei der Capri habe ich es noch nie geschafft. Also Capri da irgendwie eine Bodenresonanz reinzukriegen, keine Ahnung, habe ich nie geschafft, aber wollte ich auch nicht. Es gab viele harte Landungen mit Schüler, aber nö, die will das irgendwie nicht. Tja, ja, was kann man noch Schönes mit dem Hubschrauber machen, was man erleben kann oder nicht will eigentlich, aber wo man eigentlich sonst aufpassen müsste?
Was man erleben kann und nicht will, das ist auch schön. Bleiben wir mal in Bodennähe. Und Bodennähe ist da genau das richtige Stichwort. Es gibt den Dynamic Rollover. Was kann ich mir darunter vorstellen, Andreas?
Ja, der Dynamic Rollover. Gibt es auch viele Videos zu. Es ist praktisch einfach so wie es der Name auch sagt, Dynamic Rollover. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel mit einer Kufe, gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel beim Abheben am Boden irgendwo verfangen hat. Man landet irgendwo, ja, weiß ich nicht, in einer hohen Wiese irgendwas. Und da hat sich irgendwie, wenn man nochmal rückwärts oder vorwärts gerutscht ist bei der Landung, Gras drum geschlungen oder irgendwelche anderen Pflanzen oder ein Draht, den man nicht gesehen hat. Und man würde jetzt praktisch am Pitch ziehen und normalerweise kommt der Hubschrauber, hebt der dann ab. Wir sagen jetzt einfach mal, der hebt gleichmäßig mit beiden Kufen gleichzeitig ab, damit man sich es besser vorstellen kann. Es gibt ja auch Hubschrauber, die heben mit einer Kufe früher ab als mit der anderen. Aber wir sagen jetzt mal gleichzeitig. So, und dann hat man das Problem, dann ist ja eine Kufe am Boden gefesselt und dann würde sich dadurch, dass man Leistung reinzieht, der Hubschrauber praktisch um diese Kufe als Angelpunkt sozusagen rum auf die Seite legen. Oder ich kann das Ganze auch noch schlimmer machen, indem ich mit Seitwärtsfahrt hover und nicht merke, dass ich sinke oder da kommt irgendein Hindernis und bleib daran hängen. Auch dann kippt der Hubschrauber in diese Richtung. Und mein Problem ist aber in beiden Fällen, sobald der Hubschrauber praktisch über einen bestimmten kritischen Punkt drüber ist, von der Neigung her nach links oder nach rechts, kann ich diese Situation nicht mehr retten, weil der Hubschrauber dann einfach fällt. Er ist mit dem ganzen Schwerpunkt sozusagen über dieser Kufe drüber. Und ja, dann schlagen irgendwann die Rotorblätter ein und dann ist kaputt, ne?
Ja, dann ist richtig kaputt. Und das stimmt genau. Also es gibt halt diesen kritischen Kippwinkel. Vielleicht finden wir da auch für die Stories auf Instagram, habe ich mal ein schönes Video gesehen, das es sehr schön zeigt, wenn nämlich der Schwerpunkt, wie du das auch gesagt hast, dann über diesen Rollkipp-Moment, über den der Hubschrauber dann dreht, hinübergeht, dann hast du keine Chance mehr. Und die einzige Chance, wenn man in die Richtung Dynamic Rollover geht, zumindest habe ich das so gelernt, ist, bevor der Schwerpunkt über diesen Kippwinkel ist, den Pitch nach unten hauen, damit der Hubschrauber bloß wieder mit beiden Kufen auf den Boden knallt.
Ja, ganz genau so ist es. Und dazu muss man halt auch alert sein oder eine Awareness haben, zu sagen, hier, das kann mir passieren. Versuchen einfach höher zu hovern. Das wäre einfach das Wichtigste an der Geschichte. Ich versuche nämlich gerade parallel dazu nachzudenken. Ich glaube, der letzte Vorfall, den ich jetzt im Kopf habe, der dazu passiert ist, der ist auch schon ein bisschen her. Das war bei einer Flugvorführung, eine EC-120. Das wurde gefilmt, das ist da sehr schön zu erkennen. Die hovert einfach seitwärts und der Pilot merkt nicht, dass er dem Boden dabei einfach immer näher kommt. Und dann macht's pupp, die hakt sich ein, peng, liegt sie auf der Seite. Es geht einfach rasend schnell, obwohl der Hubschrauber gar nicht rasend schnell ist in dem Moment. Ja, also auch das ist eine sehr kritische Situation. Oder, das hatte ich auch in meiner Story gesagt, wenn der Boden vereist ist und der Hubschrauber stand über Nacht draußen, es hat geregnet, das Ganze hat angefroren, der Hubschrauber steht draußen auf dem Vorfeld, liegt noch so ein bisschen Schnee drüber und jeder denkt, ach, ich stehe ja nur im Schnee oder in der Wiese festgefroren und ich liege ja dann steht da im Schnee. Und wenn man dann nicht vorsichtig abhebt und so mitfühlt, und da ist das Hosenbodengefühl wieder so wichtig, dass man, wenn man den Hubschrauber hochhebt, merkt so, oh, löst sich diese Kufe jetzt oder nicht? Und wenn die eine sich gelöst hat und die andere noch hängt, dann kann man ja nochmal gucken, ob da was passiert oder man drückt mal so ein bisschen Pedalen so hin und her und ne, bewegt sich da was oder irgendwie nicht. Aber wenn man dann so selbstsicher am Pitch zieht, fupp, dann ist es eigentlich schon passiert. Ja, da muss man wirklich schnell sein.
Ja, also auch wirklich zwei Sachen dazu. Ne? Jetzt habe ich gerade schon, haben wir mal über Winterflugbetrieb gesprochen. Falls nicht, können wir da mal eine Folge zu machen. Da gibt es nämlich auch verdammt viele Gefahren, über die man sprechen kann und die man sich vor jedem Winter nochmal in den Kopf rufen sollte. Aber das, wie gesagt, da können wir vielleicht nochmal eine Folge zu machen. Oder wenn wir eine haben, hört die nochmal. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ja, und wie du sagst, ne, also beim Abheben, bei dem Seitwärtsschweben, glaube ich, wenn du da dann zu sehr an den Boden kommst und da irgendwo einhakst, da hast du, glaube ich, auch so gut wie keine Chance mehr, weil du dann durch die Geschwindigkeit und die Drehrate, da ist eigentlich nichts mehr zu holen. Da würdest du dann unweigerlich umkippen. Aber die Gefahr beim Abheben, wenn man irgendwo eingehakt hat oder irgendwo eben festgefroren ist auf einer Seite vielleicht. Deswegen, also wenn man mich beeindrucken will, wenn man es so sagen möchte, als Schüler oder als Pilot, mit dem ich mitfliege. Ich finde es immer total wichtig, je bewusster und entspannter der Pilot abhebt und halt ne, erst die eine, dann die andere Kufe, weil der Hubschrauber meistens eben nicht gleichzeitig mit beiden Kufen abhebt und ganz entspannt die Maschine rausheben, dass sie wirklich ganz, ganz langsam den Boden verlässt. Das ist für mich dann schon die hohe Kunst, die dann auch zeigt, dass man den Hubschrauber wirklich unter Kontrolle hat. Und das ist sowas, da kann man mich dann so ein bisschen mitkriegen. Wenn das gerade am Anfang logischerweise des Fluges beim Abheben passiert, hat man schon einen Pluspunkt bei mir.
Ja, genau richtig. Dieses vorsichtige Abholen, das ist einfach wichtig. Und da könnten wir auch gerade noch mal zur Bodenresonanz kommen. Das müsste ja auch funktionieren, indem ich Eis auf den Rotorblättern habe. Auf dem einen mehr, auf dem anderen weniger, ne? Könnte auch dazu führen. Muss ich mal drüber nachdenken kurz.
Da hast du auf jeden Fall ein Riesenproblem mit dieser Unwucht. Also je nachdem, wie viel Eis angesetzt ist. Oha, das möchte ich aber im Flug auch nicht erleben. Also wo wir da gerade beim Thema IFA und Vereisung sind. Wenn sich dann auf einmal ein Blatt von Klareis befreit und du hast dann auf einem Blatt, weiß ich nicht, 15 Kilo weniger. Ich glaube, das zerlegt die Maschine in 0, nix.
Ja, ich hoffe ja, dass du es vorher merkst, bevor du abhebst und dann, weißt du, da fliegt das Eis weg, bei dem anderen nicht oder es ist einfach nur ein bisschen drauf, klar Eis, du siehst es nicht richtig, dass du dann die Chance hast, okay, schnell Drehzahl wieder runter irgendwie, aber wenn du das natürlich drauf hast und es fliegt dir bei voller Drehzahl weg, dann hast du auf jeden Fall ein Thema, aber dann hast du halt echt eine Riesenumwucht auch.
Ja. Apropos, wir hatten heute das Thema bei uns in der Staffel, was ist eigentlich volle Drehzahl? Was ist denn das an Umdrehung? Weil die 145 zum Beispiel zeigt ja nur noch eine Prozentzahl an.
Ach, ich bin, also wenn man mich auch danach fragt, wie viel PS hat der Hubschrauber, ich kann es mir nie merken, weil ich es einfach mir nie merken will. Ich gucke dann immer nach, ah ja, so viel war das und dann vergesse ich das nach 2 Monaten wieder. Ja, ich habe das mal gewusst, ich müsste es selber wieder nachschlagen. Ich kann es dir aus dem Kopf raus nicht sagen.
Ja, um Gottes Willen, also auf die Umdrehung genau weiß ich das auch nicht. Ich habe mir bloß mal so gemerkt, dass das eine gängige Zahl ist immer 400 beim Hauptrotor.
Ja, genau. Je nachdem, das auf welchem Hubschrauber man sitzt, ja.
Ja, natürlich, aber bei der 120 kommt man mit 400 ganz gut weit. Das ist zwar ein bisschen mehr, aber 400 kann man sich merken. Bei der 145 ist es ein Ticken weniger, bei der 135 ist es ein Ticken weniger. Aber das ist dann, da rundet man dann geschickt auf oder ab und dann ist man wieder bei ungefähr 400. Und das ist so eine Drehzahl, wenn man sich überlegt, 400 Mal pro Minute, das ist schon ganz ordentlich, wie schnell sich das Ding da oben dreht. Vom Heckrotor mal ganz zu schweigen, vor allem wenn er da noch ein Fenestron ist, der noch mal schneller dreht, da bewegen wir uns dann im vierstelligen Bereich, im niedrigen vierstelligen Bereich. Das ist schon erheblich, wenn da eine kleine Unwucht drin ist, das hat große Auswirkungen.
Das stimmt, das ist richtig, ja. Und also es kommt ja immer drauf an, wie viel Rotorblätter hat der Rotor und wie lang sind die Rotorblätter und das ist alles mit dem Hubschraubergetriebe abgestimmt. Das ist dann schon eine ganz schöne Zahl und dann hat die Blattspitze ungefähr eine Geschwindigkeit von, na, ich würde mal schätzen 700 km/h, sowas um den Dreh. Das wird so ungefähr die Blattspitzengeschwindigkeit dann sein. Also es ist schon ganz ordentlich, wenn man das gegen den Kopf kriegt. Das tut schon ganz schön weh.
Ja, auf jeden Fall. Komm, wo wir da gerade bei sind, warum kann der Hubschrauber eigentlich nicht deutlich schneller drehen? Also warum sagen wir nicht, wir machen einfach 500, das gibt doch noch mehr Auftrieb oder 600 Umdrehungen und dann ist die Blattspitzengeschwindigkeit entsprechend noch deutlich höher. Warum funktioniert das nicht?
Naja, also du kannst ja mit höherer Drehzahl fliegen, weil der zum Beispiel bei der Dauphin und der 155 können wir es manuell anwählen. Die 145 macht es ja von alleine ab einer bestimmten Geschwindigkeit, wenn man langsamer wird, dann erhöht sie ja selbst die Drehzahl auf 102%. Naja, das Problem an der ganzen Geschichte ist ja, einmal haben wir die Blattspitzengeschwindigkeit in voller Vorwärtsfahrt, die ja dadurch erhöht wird. Das heißt, da kann ich Probleme bekommen, aber auch das Getriebe muss ja dafür ausgelegt sein oder das ganze Material muss ja dafür ausgelegt sein, dass mit einer höheren Drehzahl praktisch geflogen werden kann.
Ja, klar, aber die Bolzen. Aber ja, also wir kommen natürlich irgendwann in den Überschallbereich, ne? Und deswegen zum Beispiel 145 hebt die Drehzahl dann an, wenn man langsamer wird, weil man nicht mehr so viel Vorwärtsfahrt hat, wie du das eben auch gesagt hast. Denn zu unserer eigentlich omnidirektionalen Geschwindigkeit kommt natürlich dann auch die Geschwindigkeit in die Richtung, in die wir fliegen. Und so ein Reiseflug, wenn es gut läuft, 250 km/h, kommen nochmal auf die Blattspitzengeschwindigkeit drauf und dann bin ich kurz vorm Überschallbereich. Und in den Überschallbereich wollen und können wir nicht mit unserem Rotorsystem, weil die Aerodynamik dann nicht mehr so funktioniert, wie man das gewohnt ist.
Genau. Und das ist eigentlich das Problem, was ein Hubschrauber sozusagen hat, wenn er schneller fliegen möchte.
Genau.
Wenn man in den Überschallbereich kommt, kann halt auch die Strömung abreißen am Blatt. Und dann rollt der Hubschrauber einfach auf die Seite, wo die Strömung abreißt. Ist auch doof.
Hm. Ja, das ist fast so doof wie Vortex.
Ja, das ist fast so doof wie Vortex. Das stimmt. Da sind wir gleich beim nächsten Thema. Vortex. Ja, was ist Vortex? Mist, da fällt mir gerade noch was zu ein, da komme ich vielleicht später nochmal drauf. Also Vortex ist ein doofer Flugzustand auch, weil das Problem ist, da kann man, wenn man da reinkommt, ist man meistens dem Boden relativ nah. Auf Deutsch übersetzt nennt sich das Ganze Wirbelringstadion, sozusagen. Stadium, nicht Stadion, Stadium, Wirbelringstadium. So, das heißt, ich bringe meinen Hubschrauber oder ich bringe mich mit dem Hubschrauber in eine Position, in eine Lage, wo ich eine Gefahr eingehe im Sinne von, wenn ich zu schnell sinke und dann an der Leistung ziehe, was mache ich dann? In dem Moment meistens einen Landeanflug, also ich sinke ziemlich schnell mit wenig Vorwärtsfahrt und sag dann unten, okay, jetzt reicht's mir mit dem Sinken, jetzt bin ich kurz vorm Boden, jetzt möchte ich gerne die Sinkrate verlangsamen und bin aber zu schnell gesunken und ziehe dann, weil ich sehr schwer bin, auch viel am Pitch, dann kann es passieren, dass ich da in meine eigenen Wirbel komme. Tim, und wie geht's dann weiter? Was passiert dann?
Dann geht's noch viel schneller nach unten, weil ich einfach in diesen Wirbelring, also in die Luft, die ich selber nach unten schaufel, reinfalle und dann einen Strömungsabriss einfach generiere. Mhm. Weil ich habe einfach keinen Auftrieb mehr, weil ich mich nirgendwo mehr, hart gesagt, abstützen kann mit meinen Rotorblättern, weil es nur noch nach unten geht.
So. Und da müssen wir auch aufpassen, da gibt's ja auch noch den Begriff Settling with Power. Sagt dir das was?
Ja. Ich habe aber tatsächlich, weiß ich nicht, Settling with Power, ja, es ist ja eine Art Wirbelringstadium, aber habe ich so auch noch nicht erlebt. Also beides nicht, Gott sei Dank, muss ich sagen. Habe ich auch riesengroßen Respekt vor. Aber Settling with Power kam ja dann auch irgendwie für mich zusammen auch mit diesem, aber das ist ein anderes Thema hier, Loss of Tail Rotor Effectiveness und so, LTE. Aber Settling with Power, ja.
Settling with Power. Luft. Ja, Settling with Power, ja, genau richtig. Also du kannst natürlich sagen, Settling with Power, ich bin in ziemlich dünner Luft und häng am Pitch sozusagen und die Maschine sinkt weiter. Man könnte auch sagen, Settling with Power ist, wenn ich, wie ich es vorhin gesagt habe, zu schnell sinke, am Pitch ziehe, dann rausche ich ja mit Power sozusagen nach unten und komme dadurch in meinen Wirbelringstadium rein. Da habe ich schon sehr interessante, ich will nicht sagen Diskussionen, aber Gespräche geführt, weil es da sehr viele Meinungen zu gibt. Ist es das Gleiche? Ist es was anderes? Mhm. Ist das eine so, das so? Das finde ich ganz spannend eigentlich an dem Thema. Aber ja, das Problem ist einfach, man verschlimmert es. Und es gibt so eine goldene Regel eigentlich im Hubschrauber, wenn ich langsamer als 30 Knoten bin, dass ich möglichst nicht mehr als 300 Fuß Sinkrate habe. Das ist so eine goldene Regel, wo man sagt, dann kommt man da hoffentlich nicht rein. Ja, weil auch der Wind kann ja wieder eine Rolle spielen bei der ganzen Geschichte. Das ist ja wieder ein Problem.
Ja klar, wenn du natürlich wie ich dann 45 Knoten Wind von vorne hast und du hast nochmal dazu, ja, also wenn du 45 Knoten von Wind von vorne hast und dann eine angezeigte Geschwindigkeit von 30 Knoten, dann fliegst du ja rückwärts. Also von daher muss man auch immer gucken, wie man über Grund sich bewegt. Und 300 Fuß, ja, sagen wir lieber 300 Fuß, da ist man auf jeden Fall im absolut sicheren Bereich. Da gibt es, glaube ich, wirklich keinen Hubschrauber, der da in Wirbelringstadium kommen würde. Ich habe versucht, die 145 mal bewusst reinzufliegen. Ich habe dann irgendwann abgebrochen, weil es nicht funktioniert hat, weil ich aber auch nicht badass genug war, um sie wirklich reinzubekommen, glaube ich, weil ich zu viel Schiss hatte, dass es wirklich passiert. Aber ich glaube, ich habe da irgendwann 1200 Fuß Sinken drauf gehabt, hatte aber wahrscheinlich zu wenig Pitch angestellt, nehme ich mal an. Aber die 145, da sagen wir auch, bitte nicht über 500. Das ist so bei uns die goldene Regel, weil die BK, was die 145 am Endeffekt auch ist, da sehr, sehr gutmütig war.
Sehr autorotiert auf jeden Fall, sehr schön. Ja, was ich meinte mit dem Wind ist, wenn du Rückenwind hast, ne? Mal angenommen, du hast die 40 Knoten Rückenwind und du fliegst an auf irgendeinen Heliport und wirst langsamer, von mir aus auch auf die 30 Knoten und dein Wind schiebt dich ja nach vorne und dann hast du die perfekten Voraussetzungen, dass du nämlich wirklich super in deinen Downwash eben reinkommst in deine Wirbel. Das ist ja dann auch immer eine Gefahr. Und mir ist es auch schon zweimal passiert. Es geht ganz schnell, kann man eigentlich sagen. Und zwar, das war mit der Bo 105. Wir haben Kameraflüge gemacht. Die Bo ist zwar ein Arbeitstierchen, aber so super viel kann man da auch nicht mitnehmen. Schon gar nicht im Sommer bei 30 Grad, 35 Grad. Da geht natürlich die Power in die Knie. So, und wir hatten, ich weiß jetzt nicht mal, wie warm es an dem Tag war, aber es war auf jeden Fall ein Sommertag. Ich hatte eine externe Kamera vorne dran, die wiegt ja auch schon mal, keine Ahnung, mit Equipment, ich habe es nicht mehr im Kopf, ich glaube 50 Kilo alles zusammen. Dann hast du den Kamera-Operator, dann hast du hinten noch die Regie drin sitzen, dann hast du natürlich noch mich drin sitzen, vielleicht sogar noch jemanden oder jede Menge Technik zusätzlich. Und da haben wir Aufnahmen für die Deutsche Bahn gemacht. Da war ich im Rheintal. Und wie es so ist, du musst bei Aufnahmen natürlich tief sein mit der Kamera. Und ja, dann kam ich irgendwann in eine ganz blöde Position. Da ist so ein Zug an uns vorbeigefahren. Wir mussten auf der Stelle schweben. Und Sprit haben wir natürlich auch mit dabei gehabt noch. Das darf man ja nicht vergessen. Naja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich bin mit dem Pitch schon kurz vorm roten Strich. Also mehr kann ich nicht ziehen, weil würde ich mehr ziehen, würde ich das Getriebe überlasten und auch die Drehzahl bricht ein. Dann geht's erst recht runter. So, und das heißt, roter Strich ist Ende, mehr kann ich nicht ziehen. Aber der Hubschrauber fing einfach an zu sinken. Ganz einfach. Und dann habe ich gedacht, okay, warte mal, das wird jetzt gerade immer mehr. Und dann ging es fupp wie so ein Fahrstuhl nach unten. Und dann war das Einzige, was ich gesagt habe, hey, pass mal auf, zack, wir müssen jetzt hier raus. Und Vuichar gab es ja damals noch nicht. Also Stick nach vorne, Pitch erst mal ein bisschen runter, aus diesem Schlauch raustauchen, aus diesen Wirbeln, in denen man drin ist, und dann wieder raus. Oh, also wenn du das erste Mal hast, dann denkst du auch, nein, ja, puh. Also danach ist man dann echt erstmal so, cool, nochmal selbst reflektieren, was ist schiefgelaufen, was kann man besser machen. Das hatte ich dann aber trotzdem nochmal, auch bei einer anderen Veranstaltung, wieder drei Leute drin oder zwei, Kamera vorne dran und das auch über Frankfurt, weil halt einfach der Wind hinter einem Hochhaus von einer anderen Stelle kam auf einmal und zack, hatte ich Rückenwind im Schwebeflug und das war dann total doof und dann ja, auch nochmal raus. Das war dann aber easier, weil ich gedacht habe, ach warte mal, das kennst du ja, machen wir mal so. Aber ich hatte in beiden Fällen genug Höhe, dass ich da ganz entspannt raustauchen konnte. Ich war jetzt nicht irgendwie 300 Fuß nur über dem Boden oder so, sondern es waren 1000 Fuß oder 1500 Fuß, irgendwie sowas. Also es war noch Zeit und ich konnte ja reagieren, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt fangen wir langsam an zu sinken. In einem normalen Landeanflug, wenn du da drin bist, dann siehst du ja, ach ja, ich sink ja mit 700 Fuß pro Minute, so jetzt ziehe ich am Pitch und will abbremsen. Dann geht's bergab, dann hast du natürlich nochmal ein ganz anderes Momentum, weil es nochmal schneller geht, ja.
Ja, und da baust du halt Sinkraten auf, die sind jenseits von Gut und Böse, ne? Da ist eine Autorotation, ja. Ist da ein Scheißdreck gegen. Also
genau.
Da geht's dann richtig ab, weil da wirklich gar kein Auftrieb mehr herrscht. Und entgegen dem, was man vielleicht machen würde, nämlich noch ein bisschen mehr ziehen, muss man da ja eigentlich, oder was heißt eigentlich, man muss genau das Gegenteil machen. Man muss den Anstellwinkel der Blätter ein bisschen verringern, den kollektiven, also den Pitch ein bisschen drücken, wodurch ich natürlich im ersten Moment auch ein bisschen stärker sinke, weswegen die Höhe so wichtig ist, die du angesprochen hast. Und gleichzeitig versuchen, nach vorne rauszukommen. Also wir reden jetzt hier nicht über dieses Scharmanöver, was du eben schon angesprochen hast. Das funktioniert ein bisschen anders. Das soll super sein. Das ist bestimmt auch super. Ich bin es noch nicht geflogen. Es wird bei uns auch nicht geschult. Wir machen den Klassiker. Und der funktioniert ja auch.
Ja. Also von daher. Aber es ist ein doofes Gefühl. Man lernt da sehr viel draus, ne, weil du einfach viel mehr Awareness hast in dem Moment, wenn du so unterwegs bist, so schwer bei warmem Wetter und so weiter. Du machst dir viel mehr Gedanken drüber und achtest noch mehr auf die Instrumente, wenn du halt nicht einen Hubschrauber hast, der wie das Eichhörnchen, wie die AS-350 nochmal über Leistungsreserven einfach verfügt. Die hat halt einfach viel mehr Power. Ja, die Bo ist halt einfach, bam, dann am Anschlag. Mhm. Ist einfach so, ja. Trotzdem schöner Hubschrauber.
Ja, nicht umsonst würde er für einen Kunstflug benutzt. Also irgendwas muss er ja können.
Genau, richtig, ja. Aber ich hab's jetzt mit der, in echt habe ich es noch nicht ausprobiert, sondern einfach nur im Simulator mit der H145 Vortex.
Okay.
In echt habe ich das noch nicht gemacht. Nee. Würde ich gerne mal machen. Und ich liebe es ja auch mit dieser Kiste zu autorotieren, aber das werden wir in echt ja auch nie machen können, weil, ja, können ja nicht die Triebwerke ausschalten und dann mal bis zum Boden runtergehen. Da kann einfach zu viel kaputt gehen.
Ja, wir dürfen ja nicht mal mehr die Triebwerke auf Idle nehmen bei der Rotation. Ist echt ein bisschen schade, fand ich bei der TAI-Ausbildung immer ganz gut, wenn man das auch demonstrieren könnte, wie die Drehzahl abbaut, wie die Drehzahl aufbaut. Da hat man dann auch wieder so ein bisschen mehr Vertrauen. Ja, wenn die Blätter halt nicht wirklich die Drehzahl verlieren, dann ist das halt alles auch nur so dahin gemurkst. Aber okay, wir haben halt einen hochmodernen Hubschrauber, wo nichts passiert, also brauchen wir die Autorotation eigentlich auch nicht mehr.
Schade. Ich autorotiere doch so gerne.
Ja, das kannst du doch jetzt mit dieser neuen 276er Verordnung 2076 aus 2024.
Ja, das mag ja sicherlich sein, aber wie du eben so schön gesagt hast, wir nehmen ja auf der 145 keine Prüfung ab, also dementsprechend, und wir dürfen ja nicht autorotieren. Also Ja, aber da ist das Problem. Ich mache mal eine ganz kurze Kurve zu dieser Verordnung, Full Down Authorization Landing. Da steht ja jetzt drin, oder im Protokoll steht es drin, ich muss mit einem Bewerber für diese Prüfung, muss ich halt eine Autorotation bis zum Boden machen. So, das machen wir normalerweise mit der Capri R22, R44, was auch immer eine Prüfung da dran kommt. Das sind also die Hauptmuster. Aber ganz ehrlich, wenn ich mit dem noch nie vorher geflogen bin und ich soll dem eine Prüfung abnehmen und sage dem jetzt, okay, wir autorotieren bis zum Boden, dann habe ich das Problem, ich kann da am Ende nicht mehr viel machen. Ja, solange ich Drehzahl habe und mit dem ein bisschen Schwebeflug gehe, sage ich mal, bis auf diese 1 Meter Höhe, kann ich noch ganz viel korrigieren. Wenn ich aber dann sage, so jetzt bis zum Boden und dann macht der irgendeinen Fehler, da ist einfach keine Drehzahl mehr da im schlimmsten Fall, mit der ich große Korrekturen machen könnte, weil der Hubschrauber bei wenig Drehzahl halt leider auch überhaupt nicht oder nur sehr schwierig reagiert und die Zeit habe ich nicht. Also das halte ich für ein echtes Problem, wo man einfach sagt, die EASA will immer mehr Sicherheit haben, aber baut dann einem so eine Falle ein, dass man mit Leuten, die man nicht kennt, bis zum Boden autorotieren soll. Und viele Unternehmen gestatten das ja auch gar nicht. Tja, soll ich jetzt sagen, da gehe ich nicht mehr zur Prüfung hin, können wir keine Prüfung mehr abnehmen? Auch schwierig, ja.
Ja. Ja, aber das wird dazu führen, dass du dann die Autorotation im Endeffekt fliegst, weil du die ganze Zeit mit drin bist in den Steuern, weil halt eben das Vertrauen logischerweise nicht so da ist zu jemandem, den man nicht kennt und dem dann gezeigt wird, wie toll der Fluglehrer bis zum Boden autorotieren kann.
Nee, das nicht, das mache ich da nicht. Es gibt andere Möglichkeiten, die ich mir überlegt habe. Ich darf ja auch nicht ins Steuer eingreifen. Wenn ich also wieder ins Steuer eingreife, ist das Thema ja auch wieder durch, ja. So, also ich gestalte das schon ein bisschen anders und manchmal gibt's auch die Möglichkeit zu sagen, komm, wir haben eine kleine Platzrunde, jetzt machen wir mal, wir müssen ja eh 2 Autorotationen machen, jetzt machen wir nochmal schnell ein paar mehr und dann kriege ich schon so ein Gefühl dafür, kann der das echt gut oder ist das so knapp auf der Grenze? Aber mit jemandem, ja, so und genau, Entschuldigung, wenn ich da nochmal einmal kurz einhacke, ich fällt noch was ein. Der Fluglehrer oder die Fluglehrer, die dem vorher das Fliegen beigebracht haben, die müssen das ja auch mit dem üben. Also es gibt ja auch ganz viele Fluglehrer, die haben das selbst in ihrem Leben nur einmal gezeigt bekommen oder vielleicht einmal gemacht und trauen sich das gar nicht, weil sie wenig Erfahrung haben oder weil sie sagen, nee, das mache ich nicht. Ich kann doch nicht der Erste sein, der in der Prüfung dann sagt, so, das nehme ich dir, jetzt machen wir mal Full Down. Ja?
Da muss man noch mal und alle Augen werden groß.
Ja, genau. Genau, ja, ist wirklich so, wie ich dem sage, so, jetzt machen wir bis zum Boden. Bitte was? Habe ich noch nie gemacht. Sag ich, ja, steht im Prüfungsprotokoll drin, ja. Also, das ist noch so eine Sache, da muss ich sagen, ja, schwierig, ganz schwieriges Thema. Ja. Und das haben nicht nur wir in Deutschland, das Problem ist ja, EASA ist ja europaweit, von daher.
Ja, ja du, ich find's ja eigentlich cool, also, weil wir sind nämlich genau bei der Luftfahrerschule auch so ein Betreiber, wo gesagt wird, mit der 120 Auto rotieren wir nicht scharf bis zum Boden im Moment, bis da was nachgesteuert wurde am Kufenlandegestell. Und dann müssen wir halt wahrscheinlich den Joker ziehen. Ich weiß nicht, also ich bin da ja dann nur jemand, der sich daran orientieren muss, wie entschieden wird. Aber ich gehe davon aus, dass wir dann diesen Trainingsflug machen werden, wenn der dann irgendwann definiert ist, was darin vorzukommen hat und was nicht.
Ganz genau. Also was würde der Effekt sein? Man versucht sich drumherum zu mogeln und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. So.
Nee.
Das ist wie bei der Prüfung. Das ist wie bei der Theorieprüfung, ja? Es wird einfach immer tiefer ins Detail gegangen, es wird immer schwerer gemacht, es wird einfach immer komplizierter und immer weiter weg von dem wirklichen Fliegen. Also lernt man nur noch die Fragen auswendig und gar nicht mehr, weil man sagt, ach, das kann ich gebrauchen, das lese ich mir mal richtig durch, ja? So, Entschuldigung, Tim, ich bin dir ins Wort gefallen.
Nee, also, ach, du, alles gut. Ich finde das ja gut, wie wir uns hier wieder entwickeln. Wir kommen wieder bei Themen raus, die hatten wir gar nicht geplant, aber das macht das bei uns ja auch irgendwie aus. Von daher macht das immer unwahrscheinlich Spaß, da wieder nach links und rechts abzuschweben und da auf neue Sachen zu kommen. Von daher, aber wo wir jetzt auch gerade wieder bei Prüfungen sind, ich habe jetzt gehört von jemandem, der eine PPL-Prüfung gemacht hat, wo ihm gesagt wurde, dass nur noch 50% der Fragen bei der PPL-Prüfung aus dem Fragenkatalog sind und die anderen frei formuliert. Also ich habe das nicht so richtig verstanden quasi, ob das jetzt wirklich freie Fragen sind, die sich irgendwer überlegt hat hier. Das sollen irgendwann auf 75 und irgendwann auf 100% quasi Fragen, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Fände ich ja mal interessant.
Also das ging los schon vor ein paar Jahren. Ich bin in dem Thema PPL-Theorieprüfung jetzt gerade nicht so tief drin, aber das ging vor ein paar Jahren los, dass man gesagt hat, 70% veröffentlichen wir von diesen Fragen. Und 30% sind dann sozusagen, wenn man in die Prüfung kommt, neu.
Ja, so. Genau.
Das kann sein, dass die Frage eine andere ist. Das kann sein, dass einfach nur die Zahlen vertauscht sind. Die Prüfungsfrage ist die gleiche, aber es wurden mit anderen Zahlen eben. So okay. dass man dadurch nach, ja, so dass du dadurch nachweisen kannst, ist mir wurscht, was da an Zahlen steht. Ich kann es ja rechnen. Ich kenne die Formel dafür. Darum geht's denn eben, ja. Wie sich das jetzt weiterentwickelt oder entwickeln wird, das müsste ich jetzt selber mal nachfragen. Ich habe witzigerweise gerade mit jemandem drüber gesprochen, der genau für solche Fragen zuständig ist. Lieben Dank, er hat schon mal die NDBs aus dem Fragenkatalog verbannt, weil die braucht man als PPLer nicht wirklich. So, und der
hat. Es gibt ja eh keine funktionierenden mehr in Deutschland gefühlt.
Ich weiß es nicht. Wann habe ich denn das letzte Mal ein NDB benutzt? Vielleicht beim IA irgendwann, ja, aber sonst. Der hat was sehr Schlaues gesagt, was ich sehr gut finde. Der ist da vehement immer noch mit dran und sagt, passt mal auf. Die Leute sollen ein VOR fliegen in der Prüfung und sollen VORs in der Prüfung, in der Theorieprüfung auch noch da irgendwas mit beantworten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn die das erste Mal alleine losfliegen, haben die iPad vorne im Hubschrauber, auf dem Knie oder sonst irgendwas, da wäre es doch viel sinnvoller, wenn man Fragen zu dieser neuen Technik gleich macht. Man kann ja die alte von mir aus mitmachen, aber dann eben auch in der Prüfung das sozusagen steuert und sagt, pass mal auf, wie funktioniert denn das? Ja. Wie funktioniert dein iPad? Wie kannst du am schnellsten rauskriegen, wo der nächste Flugplatz ist und solche Sachen? Oder allein Go-To. Also ich mache ja sowas manchmal mit in der Prüfung, ja, weil es der Freiraum manchmal hergibt. Aber wenn dann in der Prüfung zum Berufspiloten zum Beispiel ganz klar die klassische Funknavigation VOR gefordert ist, dann kann ich den nicht sagen hier, also ich kann ihn zusätzlich fragen, klar, aber ich kann es nicht mit in die Prüfung einfliegen lassen. Aber dann wäre es doch viel schöner, wenn er sagt, pass mal auf, hier, ich habe das GPS, da muss ich das so programmieren, dann habe ich meine Route, dann habe ich dies, damit das. Das ist doch das, was der hinterher benutzt und nicht, wie fliege ich ein VOR an im Notfall. Wenn er denn eins hat, die werden ja auch gerade einer nach dem anderen abgeschaltet.
Ja, absolut.
Und das scheint sehr schwierig zu sein, in diese Richtung zu gehen, da was zu machen. Was ich, wie gesagt, sehr schade finde, weil, ja, jedem, dem ich die Prüfung abnehme, der fliegt hinterher mit dem Ding im Hubschrauber oder mit einem iPad und nicht mit einem Viewer. Da sind wir hinten dran.
Ja, absolut. Aber schauen wir mal, wo es hinführt. Ich finde die Entwicklung gar nicht so schlecht. Ich glaube nicht, dass es beim CPL so schnell kommen wird. Das sind halt dann auch einfach viel zu viele Fragen.
Haben wir schon das nächste Thema. Das ist aber einfach so. Da können wir nochmal eine extra Folge zu machen. Das dauert zu lange. Also da muss ich ein bisschen was tun, aber ich finde es toll, dass sich Leute dafür einsetzen und sagen, hier, passt mal auf, liebe Leute, das geht so nicht. Ja, das ist Technik von uralt, das benutzt keiner mehr, das braucht auch keiner mehr. Und da müssen wir hin, da muss einfach ein bisschen was passieren. Und ich glaube, der PPL-Fragenkatalog, ich kenne den aktuellen jetzt nicht alles auswendig, aber ich glaube, der ist eine ganz gute Richtung für den PPL, was man da so lernen muss. Und wie du eben so schön gesagt hast, der Berufspilotentheorie-Teil, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte, ja.
So, ja, wir sind jetzt schon bei knapp 43 Minuten. Wir haben aber noch ein Thema. Du hattest noch ein Thema mit drauf. Aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht so lange drüber sprechen. Aber ich weiß nicht, ob es jedem was sagt.
Ja, ich habe gerade heute noch mit meinem Cousin drüber geschrieben auf Instagram. Der fliegt nämlich auch bei einer Fluggesellschaft, allerdings Flugzeug. Und da haben wir auch mal gesagt, und zwar es geht um das Thema Chemtrails. Weil nämlich der Posteo neulich ein Video gepostet hat, dass der macht ja immer so ein bisschen, also die Sachen stimmen ja nicht, die machen, aber die haben das diesmal wirklich gut gemacht. Da haben sie sozusagen einen Piloten interviewt, der ist rausgeschmissen worden bei der Lufthansa, weil er eben nicht gesprüht hat. Ja, was, Tim, was soll der denn sprühen? Warum wird er denn rausgeworfen? Und stimmt das denn überhaupt?
Ja, also es stimmt natürlich nicht, dass er bei der Lufthansa rausgeflogen ist. Der fliegt ja bei einer ganz anderen Airline, wo der rausgeflogen ist. Aber nein, das ist natürlich auch nicht ernst gemeint. Aber Chemtrails, also es gibt Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, die meinen, dass die Streifen am Himmel durch Flugzeuge entstehen, und nennen das dann Chemtrails, und zwar, dass die Chemie in die Luft abgeben, um uns alle zu unterdrücken, um uns alle gefügig zu machen, dass wir bloß nicht unseren freien Willen entfalten können und diesem Regime, was in der Welt herrscht, uns unterwerfen. Also ich habe keine Ahnung, wie man auf solche wirren Gedanken kommt. Das ist irgendwie so wie diese Echsenmenschen oder Reptiloiden waren das, ne? Das habe ich auch nicht ganz verstanden, dass wir von Reptiloiden beherrscht werden. Das ist ich liebe ja. Z-Movies und sowas, ne? Aber irgendwo hört es auch mal auf, wenn man das in die Wirklichkeit übersetzt.
Flat Earther. Ne, die denken, die Erde ist eine Scheibe. Sowas, ja, genau. Also da wird wirklich behauptet, dass den ganzen Tag Flugzeuge unterwegs sind, also auch Passagiermaschinen, die einen versteckten Tank haben, wo immer nur gesprüht wird und gesprüht wird. Und dabei ist dieses, ich nenne es jetzt mal Phänomen, wobei es keins ist, es ist ja physikalisch erklärbar. Es ist einfach nur so, dass dort oben einfach, ja, es kondensiert die Luft oder die gefriert auch. Ne, weil die Rußpartikel, die hinten aus den Abgasen rauskommen, die sind ein wunderbarer Kondensationskeim für die Wassertröpfchen, die dann daran gefrieren können. Und dann hält sich halt so ein Kondensstreifen mal länger und mal weniger lang. Und vielleicht löst er sich auch auf, weil die Luft einfach mehr Feuchtigkeit wieder aufnehmen kann und physikalisch als erklärbar. Aber es rennt keiner rum. Da gibt's ja auch so viele Witze zu. Es rennt keiner rum und legt irgendwo im Cockpit einen Schalter um und dann wird gesprüht. Also, nein. Auch nicht im Hubschrauber. Tim, macht ihr das?
Nein, wir machen das natürlich auch nicht. Und wir präsentieren jetzt unseren heutigen Werbepartner. Nein, ich finde es immer total witzig, wenn da auch diese Videos, wie du die vom Postillion erwähnt hast, das war wirklich sehr gut gemacht, dass da jetzt, ne, dass die auch die Aufträge verloren haben bei der Lufthansa und in Zukunft Ryanair dieses Chemtrailing übernimmt und so, fand ich mega gut gemacht alles. Oder dann auch diese Bilder, ne, wo du dann im Cockpit genau diesen Schalter siehst, Chemtrails on und sowas. Lustig, aber echt Leute, bitte nehmt das nicht ernst. Also das ist doch wirklich Quatsch.
Ja, das stimmt schon. Es gibt eine Firma, ich glaube, die heißt irgendwas mit Concorde, ich bin mir sehr sicher, ich sehe von der manchmal die Werbung, die bietet einen Schalter an, in so einem Panel drin, den kannst du dir irgendwo hinmachen, den kannst du sogar wirklich als Lichtschalter benutzen, da steht oben drüber eben Chemtrail und dann eben on-off die Schalterbeschriftung. Hm. Das Ding müsste man sich mal holen, in das Cockpit reinmachen und dann mache ich nochmal ein Foto.
Ja, auf jeden Fall, das ist herrlich.
Ja, also, wie gesagt, das sind Kondensstreifen und das bleiben auch Kondensstreifen. Und Kondensstreifen können übrigens auch einen Schatten werfen. Das ist auch ganz normal. Und manchmal bleiben sie eben ewig lange am Himmel, aber mehr passiert auch nicht. So. Cool, Tim.
Jetzt sind wir gar nicht auf die Fragen eingegangen, die du noch bekommen hast oder die wir bekommen haben über abgehoben auf Instagram.
Das ist richtig. Ich hatte aber auch mitgesagt, dass wir das vielleicht auch in der nächsten Folge so ein bisschen machen, weil das sind Fragen, die sind auch nicht in 3 Minuten manchmal erklärt, sondern da geht's wirklich um größere, längere Themen. Da brauchen wir ein bisschen Zeit zu. Das ist ein bisschen aufwendiger. Aber es sind tolle Fragen dabei.
Ja, auf jeden Fall. Also habe ich, du hast ja eben mal kurz durchgescrollt und vorgelesen. Da haben wir auf jeden Fall das ein oder andere, wo wir, glaube ich, noch viel zu erzählen können.
Mhm. Das auf jeden Fall. Und wir freuen uns natürlich, das müssen wir mal ganz kurz sagen, wir freuen uns natürlich auf die European Rotors. Die ist vom 4. bis, eigentlich vom 5. bis 7. November. Am 4. gibt es schon ein paar Vorträge, aber die eigentliche Messe ist vom 5. bis 7. November. Da werden Tim und ich natürlich da sein. Da könnt ihr uns auch besuchen. Wir werden auch irgendwo einen kleinen Stand haben, wo man sich so ein bisschen treffen kann. Und da würden wir uns freuen, wenn wir vielleicht das ein oder andere Gesicht mal sehen, was uns sonst eigentlich nur zuhört.
Boah, total, das wird mega. Also da haben wir auch noch was für vorbereitet. Mal gucken, ob wir in der nächsten Folge schon drüber sprechen. Kurz vor der Rotors wird die dann rauskommen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, die Folge dann anzuhören. Und es lohnt sich vor allem, zur Rotors zu kommen und dabei zu sein. Es wird sensationell.
Richtig. Und was wir schon verraten können, wir werden in einer UH1D einen Podcast aufzeichnen mit einem ganz tollen Gast.
Ja. Das wird spektakulär, wirklich.
Das wird gut. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Super.
Hervorragend.
Klasse, Tim. Dann vielen Dank für deine Zeit. War schön, wieder mit dir zu quatschen über die Themen.
Ja, danke dir auch. Danke euch da draußen, dass ihr wieder zugehört habt.
Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns das nächste Mal zuhört. Passt auf euch auf. Und wenn ihr Fragen habt, geht auf unseren Instagram-Kanal, schickt uns da noch die ein oder andere Frage per Mail zu, ist kein Problem. Und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie einarbeiten können, falls wir das Thema noch nicht hatten und falls wir das in den Podcast denn einbauen können. Macht's gut.
Jo, macht's gut da draußen. Tschüss.